Und sonst sollten wir gehen, du allein hast Worte des ewigen Lebens. So geht es ja weiter. Und auf diese Worte wollen wir miteinander hören, wenn wir Gottes Wort, die Bibel, miteinander lesen. Das heißt, wenn du eine Bibel dabei hast, ist jetzt ein guter Moment, die aufzuschlagen oder deine Bibel-App zu öffnen. Wir lesen gemeinsam heute Morgen den Psalm 1 und den liest uns heute Morgen der Markus.
Ich lese aus der Guten Nachricht. Wie glücklich ist, wer sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Wer sich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen richtet. Und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist, wer Freude findet an den Weisungen des Herrn. Wer Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Ein solcher Mensch hat Erfolg bei allem, was er unternimmt. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Und in der Gemeinde des Herrn ist für sie kein Platz. Der Herr sorgt für die, die auf ihn hören. Aber von den Ungehorsamen bleibt keine Spur.
Heute Morgen durch dein Wort. Lass es auf fruchtbaren Boden fallen, sodass wir wie dieser Baum an den Wasserbächen, dass wir wachsen und Bestand haben, dass unser Glaube stark wird in dir und dass sich unser Leben verändert durch das, was wir hören. Amen. Eine der technischen Nebenwirkungen dieser ganzen Sache heute Morgen ist, dass ihr jetzt kein Bild kriegt hier vorne. Wir haben da gerade einige Probleme und haben das jetzt versucht noch zurückzustecken, aber das müsst ihr halt ohne Bild leben. Ich denke, das kriegt er hin. Ja, solange ich meine Notizen habe, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das war auch nicht ganz sicher. Wir haben uns letzten Sonntag über Gottes Wort unterhalten und die Tatsache, dass aus den Seiten dieser Bibel, dass Gott zu mir redet, dass sein Heiliger Geist dadurch weht, sein Atem dadurch bläst und dass jedes Lesen von Gottes Wort eine Begegnung mit Gott selber ist, der zu mir reden möchte. Gott redet, ich lese, hieß deswegen die Predigt letzten Sonntag. Und der Folgetitel diesen Sonntag, Gott redet, ich höre, da geht es nochmal ein bisschen um die Frage zu sagen, aber wie schaffe ich denn, dass das, was ich lese und was Gott dadurch reden möchte, dass das auch ankommt bei mir. Dass es beim Lesen nicht bleibt und sagt, jetzt habe ich halt einen Text gelesen, so wie man Texte halt liest und andere Bücher, sondern dass es Frucht bringt in meinem Leben. Ich finde es spannend, wenn man so diesen Psalm hier liest und die Bilder sieht, die verwenden, ne? Von dem Baum an Wasserläufen gepflanzt ist, und dran denken muss, dass es aus einem Land kommt, aus Israel, wo es in sehr vielen Regionen sehr, sehr trocken ist. Heute nimmt man das ein bisschen weniger wahr, wenn man nach Israel kommt, weil die ja technische Meisterleistungen verbracht haben, der Bewässerung in diesem Land. Aber wenn man dann mal rausfährt in die Wüste, dann kann man sich das schon noch vorstellen, wie es ist, wenn kein Wasser da ist. Und wenn man dann von Weitem schon sieht, dass da plötzlich eine Oase ist, wo dann plötzlich doch Bäume stehen, Palmen stehen, wo halt ein bisschen Wasser im Boden noch ist, dass sie sich holen können, dann sieht man diesen krassen Unterschied. Und dann kann man sich vorstellen, wie wichtig das ist, dieses Bild von dem Baum, der an Wasserläufen gepflanzt ist, der nie Mangel gelitten hat in seiner ganzen Wachstumsphase, der alles hatte, was er brauchte, um stark zu werden, Bestand zu haben, zu blühen, Früchte zu tragen, die Blätter verwelken nicht. Na, da gibt es jede Menge Pflanzen in Israel, wo über viele Jahreszeiten dann alles mögliche welk wird und die dann nur in der Regenzeit, die es dann auch mal gibt, die dann so wieder richtig so zum Wachsen und zum Blühen und zum Grünen bringen. Ich habe euch vor ein paar Jahren, vielleicht können Sie ein paar erinnern, mal Bilder gezeigt, als ich in Israel war, kurz nach der Regenzeit und ganze Wüstenlandstriche sich in blühende Blumenwiesen verwandelt haben. Wunderbare Sache. Ja, aber dann liest man dann auch im Psalm wieder, ne? Wie der Mensch ist wie Gras, das verdorrt, ja? Das Wort aber des Herrn hat Bestand. Und wenn man zwei Wochen später an die gleiche Stelle in die Wüste kommt, ist halt wieder nur Wüste, wenn das Wasser dann weg ist. Da ist das Gras ganz schnell verschwunden. Wer über das Gesetz des Herrn, und da darf man natürlich im Alten Testament unter diesem Begriff immer das Wort Gottes als Ganzes verstehen, wer darüber nachdenkt Tag und Nacht und Verlangen hat, der ist wie ein Baum an Wasserläufen gepflanzt. Der blüht, das ist das volle Leben, das der hat. Das ist eine ganz typische Figur im Alten Testament, dass dieses Nachdenken über das Wort Gottes immer wieder in direkte Verbindung gebracht wird mit dem Reden von Erfolg, von Wohlergehen, von Segen. So ganz typische Texte, 5. Mose 6, da kommt das Glaubensbekenntnis der Juden überhaupt her. Da geht's um das Wort Gottes. Da heißt es, nehmt den Herrn euren Gott ernst, befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage, ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang, dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Höre nun seine Gebote, Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht. Und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch das versprochen hat. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung auf den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Also ihr merkt, überall soll dieses Wort Gottes präsent sein. Und dann heißt es, dann wird es euch gut gehen in dem Land. Und dann werdet ihr ein langes Leben haben. Andere ganz klassische Stelle am Anfang vom Buch Josua. Als Josua gerade in die riesengroßen Fußstapfen des Mose treten soll, der jetzt gestorben oder zum Herrn gegangen ist, ja, und Josua sich ein bisschen überwältigt fühlt von dieser Aufgabe. Vor allem Mose, ihr kennt die Geschichte, hat die Menschen rausgeführt aus der Sklaverei mit Gottes Hilfe durchs Rote Meer, durch die Wüste durch. Da war immer dieses Versprechen dieses Landes, das Gott für sie hat. Und jetzt stehen sie am Eingang zu diesem Land. Jetzt ist die Erwartung, jetzt geht's endlich los. Und plötzlich ist der Mose weg. Na super. Ja? Und jetzt sind wir allein. Und Josua, jetzt bist du dran, jetzt mach mal. Ja? Das ist eine ziemliche Aufgabe. Und dann begegnet Gott ihm und sagt ihm, Josua, halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat, und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und da seht ihr wieder diese Verbindung zwischen dem Lesen und dem ständigen Nachdenken über das Wort Gottes und dem Erfolg, den Gott dann auch verspricht. Und so geht es immer und immer wieder durch sein Wort. Und das ist doch das, was ich mir für mein Leben wünsche. Das ist doch das, was ich auch gerne hätte. Ich würde gerne so leben, dass dieses Wort Frucht trägt, wie bei so einem Baum. Und ich frage mich, wie kann ich das tun? Wie kann ich hören? Wie kann ich dafür Sorge tragen, dass es ankommt, was Gott aus diesem Text zu mir reden möchte? Und ich glaube, aus diesem Psalm, den wir gerade gelesen haben, da kann man schon ein paar Einsichten darüber gewinnen, was es braucht, um Gott in der Bibel reden zu hören. Da geht es um einen Mensch, der über das Wort Gottes nachdenkt, Tag und Nacht. Das ist ja schon mal eine interessante Herausforderung, Tag und Nacht. Wir haben diese Woche 24-Stunden-Gebet gehabt hier in Freudenstadt, ne? So zum Thema Tag und Nacht. Und es gab tatsächlich einige Leute, die haben es geschafft, 24 Stunden dabei zu sein. Ich sag's euch ehrlich, ich nicht. Ja? Ich war mal am Abend da und dann war ich am Morgen wieder da. Ich hatte sogar eigentlich ganz mutig gesagt, ich stelle mir den Wecker so früh, dass ich um 5 Uhr morgens beim Beten so über der Stadt vor dem Friedrichsturm dabei sein kann. Dann hatte ich abends noch unerwartet ein langes Gespräch, das hat dann bis um 1 gedauert. Und ganz ehrlich, als ich dann ins Bett bin, da habe ich das mit dem Weckerstellen dann doch lieber bleiben lassen. Ja? Und als ich morgens dann zwischendurch mal aufgewacht bin, und das Fenster war reingeklappt und rausgehorcht habe und festgestellt habe, da regnet es draußen, da habe ich mich ganz glücklich nochmal umgedreht und nochmal weitergeschlafen. Ja? Hinterher festgestellt, dass es Mutige gab, die haben im Regen vor dem Friedrichsturm gebetet und sind dann auf den Turm gestiegen und haben die Stadt gesegnet. Eine wunderbare Sache. Ja, aber da merkt ihr schon, das ist herausfordernd. 24 Stunden beten, geht das überhaupt? Und da hört das hier ja gar nicht auf. Hier geht es jetzt nicht ums Beten, hier geht es um das Lesen und Nachdenken über das Wort des Gottes. Aber das ist dann nicht auf einmal 24 Stunden beschränkt, sondern Tag und Nacht, und zwar jeden Tag und jede Nacht. Auweia. Bevor wir das alle weglegen und sagen, das schaffen wir sowieso nicht, könnten wir zumindest die Einsicht daraus gewinnen, dass das Erste, was wir brauchen, Zeit ist. Zeit für den Text von Gottes Wort. Damit fängt's an, dass ich mir Zeit nehme. Und zwar gleich doppelt. Zum einen mal überhaupt Zeit zum Lesen. Und da geht's mir heute Morgen gar nicht drum, irgendwie schlechtes Gewissen zu machen, weil ihr wisst, man kann immer noch mehr lesen und noch regelmäßiger lesen und alles. Und da gibt's jede Menge tolle Predigten, wo man dann hinterher rausgeht und sagt, was bin ich nur für ein schlechter Christ? Ja, ich lese so wenig, ich komme nicht jeden Tag dazu und dann lese ich manchmal bloß 3 Minuten, ja. Und das ist ja ganz furchtbar. Wie kann Gott mich überhaupt noch mögen? Ich glaube, darum geht's gar nicht, jetzt ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Aber es geht darum, sich neu vorzunehmen, sich Zeit zu nehmen und Zeit für Gottes Wort zu nehmen. Das heißt dann auch nicht unbedingt 5 Kapitel gelesen zu haben. Aber es heißt bewusst, Zeit auf die Seite zu sehen und sich zu konzentrieren auf dieses Wort Gottes und mehr zu tun, als nur so eine Fastfood-Kultur draus zu machen. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit in unserer Zeit, die auch mit zusammenhängt, dass es dieses ganz segensreiche Losungsbuch gibt, wo viele Menschen ganz arg gesegnet wurden, aber das uns ein bisschen so verleitet zu dieser Ein-Vers-Kultur. Ne? Ein Vers aus dem Alten Testament, ein Vers aus dem Neuen Testament und das war's. Was wir dabei schon grundsätzlich mal außer Acht lassen, ist die Tatsache, dass als die Bibel geschrieben wurde, als Johannes das Johannesevangelium geschrieben hat und dann Paulus seine Briefe, da hat keiner Versnummern in den Text reingeschrieben. Ja? Da hat niemand gesagt, die 2 Sätze zusammen, das gibt eine gute Einheit, das wäre was man so mal lesen könnte, sondern die haben einen zusammenhängenden Text geschrieben. Alle Kapitelzählungen, alle Verszählungen, alle Zwischenüberschriften, die du in deiner gedruckten Bibel hast, sind Sachen, die man nachträglich eingefügt hat, um uns zu helfen, uns in diesem doch sehr dicken Buch besser zurechtzufinden. Ja, weil es schon schwierig wäre, wenn ich euch am Sonntagmorgen sage, naja, jetzt schlagt halt mal den einen Text auf, ihr wisst schon, da geht's um das und das, und dann hast du 1500 Seiten vor dir und fängst an zu blättern, so, wo war das nochmal, ja? Es ist schon praktischer, wenn ich dir sagen kann, wir lesen heute Morgen Psalm 1, Vers 1 bis 6, ja? Aber diese Versnummern verleiten uns doch ein bisschen zu denken, dieser Text besteht aus so winzigen Puzzlestücken, wo man sich eins rausnehmen darf und sagen, das ist jetzt gut, jetzt habe ich Gottes Wort gelesen. Es gibt einen amerikanischen Radiomoderator, Greg Kuckel heißt er, der macht eine christliche Radiosendung. So eine von dem Typ, wo Menschen anrufen können, so live im Radio, und Fragen stellen. Und zwar Fragen zum Glauben. Und da kommen natürlich eine Menge Bibelfragen, wo man dann erstmal damit umgehen muss. Ja? Also das ist ja völlig unvorbereitet, da weiß man ja nicht, was da jetzt kommt. Und da jetzt mal eine Antwort zu finden, ist dann natürlich eine große Herausforderung. Greg Kuckel wurde dann mal in einem Interview gefragt, ja, wie machst du das eigentlich? Wenn da Menschen kommen und die kommen mit irgendeiner ganz obskuren Bibelstelle und haben da eine Frage dazu und dir fällt da immer was dazu ein. Und da hat Greg Kuckel gesagt, dass er sich in seinen Jahren der Radioarbeit eine Grundregel angeeignet hat, die er als für unabdingbar hält, wenn es um das Wort Gottes geht. Seine Grundregel lässt sich in einem Satz zusammenfassen und die heißt, lese nie einen Bibelvers. Moment, was? Sagt, ne, doch, lese nie einen Bibelvers. Die Bibel ist nicht in Versen geschrieben, sondern in Abschnitten, in größeren Einheiten. Und er sagt, das Erste, was er immer macht, wenn jemand anruft und mit irgendeinem Vers daherkommt, er sagt, lesen wir dann doch den Text nochmal zusammen. Und dann liest er nicht diesen einen Vers, sondern dann liest er den ganzen Abschnitt, zu dem das gehört. Und ganz oft reicht das allein schon aus, um die Sicht auf die Dinge zu verändern. Tendenz ist, wenn man so diese Sätze rausnimmt, dass die Botschaft des Textes untergeht. Ein ganz typisches Beispiel. Kolosserbrief. von Paulus. Kapitel 3, Vers 15, ein berühmter Vers, der in der neuen Genfer Übersetzung lautet: Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Oder nach Luther, ne, der Friede Gottes, regiere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ja, habt ihr alle schon mal gehört? Dieser Vers wird von Tausenden von Christen auf der Welt verwendet, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen im Leben, wo sie sagen, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Und dann schreibt uns Paulus im Kolosserbrief, dass die Entscheidung, wo du den Frieden Gottes im Herz hast, dass das das Richtige soll, dass das dein Handeln bestimmen sollte. Ne? Regiere eure Herzen und Sinne. Und das ist eine gute Variante, Entscheidungen zu treffen. Bloß blöd, dass Paulus das nie geschrieben hat, dass du so deine Entscheidung, also zumindest nicht im Kolosser 3,10. Wenn man nämlich diesen Text im Zusammenhang liest, dann merkt man plötzlich, dass es Paulus diesem Text um was ganz anderes geht. Dann liest man nämlich von einer Gemeinde, wo es durchaus einiges an Streitigkeit gibt, wo es verschiedene Gruppen von Menschen, die sich nicht immer einig sind. Da muss Paulus ihnen zum Beispiel im Vers 11, nur vier Verse vorher, nochmal eindringlich nahelegen, dass es bei Jesus Christus eben nicht Sklaven und Freie, Juden und Griechen, Männer und Frauen und alle diese Gruppen gibt, sondern dass Jesus Christus alle Menschen gleich und gleichwertig sieht. Und aus diesem Zusammenhang und dieser Feststellung raus schreibt Paulus jetzt, und wenn ihr miteinander umgeht als Gemeinde, dann soll das Bestimmende sein, was eure Handlungen bestimmt, dass der Friede Gottes bei euch herrscht. Da geht's also nirgends drum, wenn ich persönlich eine Entscheidung treffe, ob ich mich dann friedvoll fühle oder nicht. Sondern es geht in diesem Text drum, dass ich bei meinen Entscheidungen danach schauen soll, was ist dazu geeignet, die Einheit und den Frieden in der Gemeinde unter dem Leib Christi zu wahren. Das ist ein bisschen was anderes, das man aber nicht mitbekommt, wenn man nur diesen einen Vers liest. Der klingt dann so, ne, das wird ja alles passen, ne? Und es geht völlig verloren, um was es geht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort und keine Fast-Food-Kultur machen. Dass wir uns der Herausforderung stellen, Gottes Wort zu lesen in seinem großen Ganzen. Eine meiner segensreichsten Bibellesezeiten in der letzten Zeit war eine Zeit von 4 Wochen, wo ich mir Zeit genommen habe und über 4 Wochen jeden Tag den kompletten 1. Timotheusbrief gelesen habe. Das sind 4 Kapitel. Das dauert gar nicht so furchtbar lang. Ja? Und ich hatte mir vorgenommen, so als nächste Bibellese kommt 1. Timotheusbrief und da würde es ja naheliegen zu sagen, naja, lesen wir heute die 1. 5 Verse und morgen die nächsten 5 Verse. Das könnte man ja durchgehen durch dieses Ganze, aber die Feststellung ist, so hat Paulus den Brief ja nicht geschrieben. Der hat den als Brief geschrieben auf einmal und der wurde dann in der Gemeinde beziehungsweise vorgelesen, beziehungsweise das nächste Mal hat ihn der Timotheus gelesen und der hat auch nicht bloß 5 Verse gelesen, sondern hat einen Brief von Paulus gekriegt und gesagt, oh ja, jetzt lese ich mal, was der Paulus mir schreibt. Und ich habe beschlossen, jetzt mache ich das mal anders und ich lese mal jeden Tag den 1. Timotheusbrief. Das war spannend, sage ich euch. Jeden Tag nochmal was völlig Neues zu entdecken in diesen 4 Kapiteln. Ne? Das wird dann eindrücklich, manches kennt man dann, das wiederholt sich ja jeden Tag. Und plötzlich fällt mir was auf, das ist mir gestern nicht aufgefallen. Morgen fällt mir wieder was ganz Neues auf. Vielleicht komme ich aus einer ganz anderen Situation. Ich brauche gerade was ganz anderes. Gottes Geist zeigt mir was ganz Neues. Aber ich habe auch jede Menge Dinge entdeckt, die ich vielleicht einfach gar nicht entdeckt hätte, wenn ich so meine 5-Vers-Grenze oder meine 10-Vers-Grenze oder meine Kapitelgrenze oder sowas eingehalten hätte und damit diesen Text aufgeteilt hätte. Es hat sich gelohnt, diese Zeit zu nehmen und zu investieren, dieses Ding als Ganzes zu lesen. Das wird es natürlich schwierig, wenn du das Psalmenbuch liest oder 1. Mose mit seinen 50 Kapiteln. Da wird es wahrscheinlich schwierig, das jeden Tag als Ganzes zu tun. Aber ich möchte dich ermutigen, Zeit zu investieren, so über diese 1-2-Verse-Grenze hinaus. Gottes Wort kommt nicht in kleinen Häppchen, sondern Gottes Wort kommt in einem Zusammenhang, der unbedingt dazugehört. Und jetzt sagst du, ist ja alles schön und gut, ne? Der ist ja Pastor, das ist ja sein Beruf, ja? Der kann das ja dann als Arbeitszeit oder so, ne? Ja? Aber wenn der meinen Tagesablauf hätte, ja, dann wird das ganz anders aussehen. Das möchte ich schon ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Ich denke, wir haben alle ein volles Programm und wir kennen die Herausforderungen des Alltags mit seinem vollen Kalender. Aber es gibt doch jede Menge Sachen, für die wir durchaus Zeit finden, wenn wir es brauchen. Wir finden zum Beispiel Zeit, dreimal am Tag zu essen. Ja, okay, das ist gut und das wird einem alles empfohlen und so. Aber vielleicht würde ich dann von Zeit zu Zeit mal ein Essen weglassen, wenn ich nimmer zum Lesen von Gottes Wort komme und sage, dann nehme ich das halt und ernähre mich. Der Mensch lebt schließlich nicht vom Brot allein, sagt Jesus. Vielleicht muss ich ja gar nicht dreimal in der Woche einkaufen gehen, sondern kann das auf einmal zusammenlegen, dann hätte ich Zeit gewonnen für das Lesen von Gottes Wort. Vielleicht schlafe ich eine halbe Stunde weniger und habe dadurch Zeit, Gottes Wort zu lesen. Oder, jetzt wird's ganz spannend, ich lasse den Fernseher einfach mal aus. Ja? Vielleicht geht meine Firma nicht bankrott, wenn ich diese Woche eine Überstunde weniger mache. Vielleicht kann ich mein Handy zur Seite legen und plötzlich feststellen, dass ich ja doch Zeit habe für Gottes Wort. Es ist es wert, dass wir uns die Zeit nehmen. Aber Tatsache ist ja, dass es in diesem Psalm auch gar nicht nur darum geht, sich Zeit zu nehmen zum Lesen. Das ist ja die eine Sache. Da geht es nicht um diese berühmte evangelikale stille Zeit, wo man so diesen einen Moment hat am Tag, wo ich sage, und dieser eine Moment ist wichtig, ja. Aber wo ich sage, das ist jetzt mein Moment mit Gott, sondern dieser Psalm geht ja weit darüber hinaus. Ja, da heißt es nicht, glücklich ist, wer jeden Tag stille Zeit macht, sondern dass sie glücklich ist, wer über Gottes Wort nachdenkt Tag und Nacht. Das geht auch noch dann weiter, wenn die stille Zeit zu Ende ist. Und zeigt uns, dass wir offensichtlich auch Zeit brauchen zum Nachdenken über Gottes Wort. Dass es nicht aufhört in dem Moment, wo ich die Bibel gelesen habe und dann zuklapp. Sondern, dass die Herausforderung dann erst beginnt. Die Frage, ja, wie geht's dir jetzt weiter? Was hast du denn gelesen? Was heißt es dann für dich? Was macht es in deinem Leben für einen Unterschied? Was will mir Gott damit sagen? Und mein Eindruck ist, dass uns diese Zeit oft fehlt. Dass wir sagen, okay, jetzt habe ich ja mein Pensum für heute gelesen und es war jetzt ganz informativ. Vielleicht hat es mir in dem Moment jetzt persönlich nicht so viel gesagt, aber vielleicht kommt ja der Tag, wo ich das brauche und dann ist mal abgespeichert bis dahin. Aber ich nehme mir oft gar nicht diese Zeit, drüber nachzudenken über das, was ich gelesen habe. Ich könnte jetzt eine Umfrage machen, aber das mache ich nicht. Aber gehen wir mal davon aus, von den vielen, die das Losungsbuch lesen. Wir könnten jetzt einfach mal fragen, so ganz ehrlich, wer kann mir denn sagen, was die Losung vom Donnerstag war? Braucht jetzt nicht antworten, das ist okay. Ja? Ich könnte es euch übrigens auch nicht sagen, aber das liegt an anderen Sachen. Ich habe die Losung vom Donnerstag nicht gelesen. Genau, hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn ich fragte, was die Losung von gestern wäre. Es könnte sogar um 10.48 Uhr funktionieren, wenn ich frage, was die Losung von heute Morgen war. Ja, ihr merkt schon, das sind so Sachen, wir lesen das. Und in dem Moment ist das vielleicht auch ein ganz toller Moment mit Gott und es ist wichtig, aber oft geht es über diesen Moment nicht drüber raus. Ja, und am Mittag weiß ich dann schon gar nicht mehr, was der Losungstext von heute Morgen war oder mein Bibellesetext von heute Morgen. Hier heißt, glücklich ist derjenige, der darüber nachdenkt, Tag und Nacht, der das mit hineinnimmt in seinen Tag, der das immer wieder rausholt. Und da gibt es so viele Momente am Tag, wo meine Gedanken um alles Mögliche kreisen. Es gibt niemand von uns, der sich 24 Stunden am Tag fest konzentrieren muss auf die eine Sache, die er gerade tut und nie die Gelegenheit hat, seine Gedanken auch mal schweifen zu lassen, andere Dinge. Und da gibt es so viele Dinge, die mich beschäftigen. Interessanterweise sind es oft so die Dinge, die mir Sorgen machen, meine Lebensthemen gerade, da wo ich drin stehe, die kommen immer wieder hoch, auch den Tag über. Auch wenn ich gar nicht wirklich dran denken will, dann füllen die meinen Tag aus und ich mache dran rum und ich denke weiter und oh, was macht man da und ich habe vielleicht meine Ängste und Sorgen. Die können meinen Tag ganz schön ausfüllen. Vielleicht müsste ich das ja ändern. Vielleicht müsste ich ja Gott meine Themen bestimmen lassen. Müsste ihm die Wahl überlassen, worum es denn geht, auch in meinen Gedanken. Und das Spannende ist, immer wieder festzustellen, dass man auch Gedanken durchaus ein Stück weit kontrollieren kann und entscheiden kann, worüber ich jetzt nachdenke und worüber ich nicht. Und damit sind wir eigentlich beim Zweiten, was ich brauche. Ich brauche Prioritäten in meinem Denken. Ich muss derjenige sein, der bestimmt, worum meine Gedanken kreisen. Ich muss derjenige sein, der bestimmt, was das Recht hat, Zeit einzunehmen in meinem Denken und was nicht. Und da lasse ich mich viel zu oft fremd bestimmen. Das sind die Dinge, die so auf mich einprasseln und die mir dann Eindruck geben, oh, das ist gerade so riesig, riesengroß und das, damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Warum muss ich das eigentlich? Wer sagt denn, dass ich das muss? Als freier Mensch, zu dem mich Jesus Christus macht, sollte ich derjenige sein, der entscheidet, womit ich mich beschäftige in meinem Denken. Und die gute und richtige Entscheidung wäre, sich dann immer wieder bewusst zu entscheiden, ich nehme mir viel lieber die Zeit, über Gottes Wort nachzudenken und das, was er mir sagen möchte. Vielleicht dringt er ja dann auch zu mir durch, wenn es das bisher noch gar nicht geklappt hat. Neulich war wieder so ein Tag, ich habe zum Mittagessen gekocht, das mache ich ja gerne. Und als das Essen so fast fertig war, da habe ich mal geschaut und festgestellt, dass die Emma dran ist mit Tischdecken. Und das konnte ich sehen, dass die Emma im Wohnzimmer sitzt, am Wohnzimmertisch und mit irgendwas beschäftigt ist. Und ich habe laut und deutlich ins Wohnzimmer rübergerufen, Emma, komm und deck bitte den Tisch. Und habe mich weiter um mein Kochen gekümmert, um dann ein paar Minuten später festzustellen, da passiert irgendwie noch gar nichts. Ja? Und ich habe rübergeschaut und festgestellt, die Emma sitzt immer noch am Tisch und ich habe nochmal rübergerufen und wieder feststellen müssen, es kommt keine Reaktion, bis ich mal genauer hingeschaut habe und festgestellt habe, dass die Emma Kopfhörer auf hat. Ja? Und da wohl gerade irgendwas lief, okay, also wenn ihr Emma ein bisschen kennt, das hätte auch ohne Kopfhörer so gehen können, aber an dem Tag hatte sie wirklich Kopfhörer auf und was ich gesagt habe, kam gar nicht bei ihr an, weil das so viel anderes lief, das so viel Radau gemacht hat, dass sie meine Stimme einfach nicht mehr wahrnehmen konnte. Ich frage mich, wie oft das bei Gott so passiert, wie oft es mir so geht, dass ich meine Kopfhörer aufhab, so meine Alltagskopfhörer. Und da läuft so viel. Manches davon ist richtig gut, das lohnt sich ja mal hinzuhören und das ist schön und das genieße ich. Manches davon ist nur unerträglicher Krach. Aber Tatsache ist, da läuft so viel, dass ich von außen gar nichts mehr mitbekomme. Und ich frage mich, wie oft Gott dasteht und zu mir was sagt und reden möchte durch das, was ich gelesen habe in seinem Wort und gar nicht durchdringt, weil der Alltag schon wieder so dröhnt. Vielleicht muss ich ganz entschieden auch mir Zeit nehmen, diese Kopfhörer abzunehmen und zu sagen, das ist es nicht, was mein Denken jetzt bestimmt. Ich entscheide mich selbst ganz klar, dass ich jetzt über Gottes Wort nachdenken kann. Und vielleicht entdecke ich dann auch das Geheimnis von dem, was Paulus an die Philipper schreibt, die offensichtlich auch mit dem Thema Frieden so ihre Fragen hatten. Das ist nicht bloß im Kolosserbrief so, sondern Paulus schreibt dann an die Philipper im 4. Kapitel und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Vielleicht ist ja gerade das Entscheidende, um all das, was da so dröhnt in meinen Kopfhörern, um damit überhaupt fertig zu werden, dass ich ganz bewusst meine Gedanken weg von diesen Dingen hin auf das eine, was wirklich zählt, richte, nämlich auf Gottes Wort. Wäre ja mal ein spannendes Experiment, ne? Dann bin ich bei dem, der Tag und Nacht nachdenkt über Gottes Wort, bin bei dem, der seine Lust hat, am Wort Gottes. Und da gehört vielleicht noch eine dritte Feststellung dazu. Dieser Psalm fängt ja eigentlich ganz negativ an. Ne? Da fängt ja eigentlich zunächst mal mit dem an, was man nicht tun soll. Ja? In der neuen Genfer Übersetzung heißt es wohl dem, der nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, der nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, der keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. So, das sind die drei Punkte. Ich finde eine Hoffnung für alle gar nicht schlecht übersetzt. Da heißt, glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Oder sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Und wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Und bevor der Psalm überhaupt über das Positive zu reden anfängt, nämlich über dieses, dass man sich stattdessen mit Gottes Wort beschäftigt und dann wächst wie dieser Baum an Wasserbächen, kommt schon mal ganz stark zum Einsatz, dass die Haltung, mit der ich an diese ganze Sache herangehe, eine ganz entscheidende ist. Und dass die vielleicht auch einen Unterschied macht zu dem, ob ich was höre oder nicht und was ich dann höre oder nicht. Und mir vielleicht als Drittes auf die Liste schreibt, was ich brauche, Respekt für die Größe Gottes, der da immer wieder neu zu mir redet. Und das ist so eine ganz typische Aussage im Alten Testament. Wenn man die Psalmen und diese Weisheitsliteratur mal durchliest, steht da immer wieder die Erkenntnis drin, dass alles, was Sinn macht im Leben, damit anfängt, dass ich Gott mit Respekt begegne. Nur mal so ein paar Beispiele. Sprüche 1, Vers 7. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nochmal Sprüche 9, Vers 10. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat, den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Psalm 111, Vers 10. Alle Weisheit fängt damit an, dass wir Gott ernst nehmen. Und das heißt, lang bevor ich jetzt tatsächlich Gottes konkretes Reden aus den Zeilen dieses Wortes Gottes höre, lang bevor das bei mir ankommt, was er sagt, fällt schon eine ganz wichtige Entscheidung darin, wie ich an dieses Wort Gottes überhaupt rangehe. Ob ich da rangehe und sage, naja gut, okay, schauen wir mal, weiß ja auch nicht, ob da was Gescheites rauskommt oder nicht, weiß auch nicht, ob mir das irgendwas sagen kann oder nicht. Oder ob ich rangehe mit dieser Ehrfurcht vor Gott, mit diesem Respekt, der sagt, das ist das Wort des Heiligen, des Allmächtigen, des großen Gottes. Das ist Gottes Wort, durch das sein Heiliger Geist atmet und in mein Leben hineinwirft. Und ich bin gespannt, was er mir heute sagen möchte. Ich habe Sehnsucht danach zu hören, was er heute Morgen tut. Das fängt auch schon damit an, dass ich hingehe und Gott den Freiraum lasse, zu reden, was er tut. Nicht hingehe und sage, ich sage dir jetzt mal, was ich hören muss, was ich brauche. Ja? Ist übrigens auch ganz spannend, dass unser Reden, unser Suchen an Gottes Wort so oft von dem bestimmt ist, was wir glauben zu brauchen in diesem Moment. Das heißt, ich komme, ich setze mich hin, ich sage, ich lese jetzt die Bibel und in meinem Kopf ist schon alles das, was meinen Alltag gerade umtreibt, wo ich meine Sorgen habe, wo es mir schlecht geht und ich komme und ich sage, Herr, jetzt gib mir doch bitte ein Wort in diese Situation hinein. Du weißt, ich muss jetzt genau das und das hören. Ich brauche da einfach deine Antwort. Und ich mich gar nicht frage, ob Gott mit mir vielleicht über was ganz anderes reden möchte. Vielleicht ist es ja gar nicht sein Thema. Vielleicht findet er das in dem Moment gar nicht so wichtig. Oder vielleicht hat er eine völlig andere Richtung, in die er mit mir gehen möchte, die dann dieses andere entweder klein und unwichtig macht oder dies auf ganz andere Weise löst, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht fängt es schon damit an, dass ich rangehe und nicht sage, meine Erwartungen an dich, Gott, wenn ich dein Wort lese, heute sind folgende, sondern ich einfach sage, rede Herr, du bist Gott, du bist der Große, ich will hören, was du zu sagen hast. Und dann drückt sich dieser Respekt für die Größe Gottes natürlich auch in der Bereitschaft aus, die ich habe, was auch immer ich höre, dann umzusetzen. Auch das ist Teil davon, dass ich rangehe an dieses Wort Gottes und bereit bin zu sagen, Herr, ich höre jetzt und ich höre mit dem festen Willen, was immer ich höre von dir heute, das will ich auch tun im Leben. Nicht mal sehen, na gut, wenn das dann alles passt für mich, dann mache ich das vielleicht auch, ja. Sondern zu sagen, ich komme zu Gott und ich höre und dann handle ich mit seiner Hilfe, dann möchte ich das tun. Zeit für das Wort Gottes, klare Prioritäten in meinem Denken und ein Respekt vor der Größe Gottes sind Dinge, die es unbedingt braucht, um zu hören und nicht nur einfach zu lesen, um nicht nur Zeit zu verbringen, Zeit zu füllen, wegzulegen und dann was anderes zu tun, sondern eine Botschaft mit einem Gott zu haben, der mir in seinem Wort begegnet. Ich bin gespannt, was wir hören von Gott, wenn wir an diese Dinge denken. Lasst uns beten. Herr, es ist genial, dein Wort zu haben. Es ist genial, dass wir so viele Zeilen, so viele Seiten haben, durch die du zu uns sprechen möchtest. Ein wunderbarer, großer Schatz. Herr, hilf uns zu hören, auf das, was du dort redest. Hilf uns, diesem Schatz die Zeit einzuräumen, die er verdient. Hilf uns, dir die Priorität zu geben, in unserem Tagesablauf, in unserer Zeitgestaltung, in unserem Denken, in all dem, wie wir damit umgehen. Hilf uns, mit Respekt vor dir hinzugehen und uns darüber zu freuen, dass du, der Allmächtige, der Große, uns begegnen möchtest, uns ansprechen möchtest durch dein Wort. Mit offenen Ohren, mit offenen Herzen möchten wir kommen und begeistert neu entdecken, dass du tatsächlich zu uns sprichst und entdecken, was du zu uns sagst. Amen. Amen.